Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wir kommen zu Musik für einen Gast. Zu Gast ist heute Miriam Meckel, die deutsche Wissenschaftlerin, unterrichtet als Kommunikationsprofessorin in St. Gallen und sie ist eine erfolgreiche Buchautorin. Miriam Meckel, zu Gast heute bei Hans-Jörg Schulz.
Frau Meckel, Sie scheinen ja richtig sesshaft geworden zu sein. Sie sind schon fast 7 Jahre in St. Gallen.
Das stimmt. 7 Jahre, wenn ich darüber nachdenke, denke ich manchmal, das ist unglaublich lang. Wenn ich dann einzelne Erinnerungen ansteuere, was alles so in dieser Zeit eine Rolle gespielt hat, dann sind die sehr präsent. Aber insgesamt habe ich nicht das Gefühl, dass ich schon lange hier bin. Das ist schon eine seltsame, widersprüchliche Erscheinung.
Es fällt bei Ihrer Vita ein bisschen auf, weil früher hat man immer den Eindruck gehabt, es kann gar nicht schnell genug gehen. Sie waren mit 32 die jüngste Professorin in Deutschland. Dann waren Sie 2 Jahre später Regierungssprecherin im größten deutschen Bundesland in Nordrhein-Westfalen, dann Staatssekretärin unter anderem für Europafragen und eben 2005 dann Direktorin des Instituts für Medien- und Kommunikationsmanagement hier an der Universität in St. Gallen. Waren diese schnellen Schritte, hat das was mit innerer Unruhe zu tun oder war das schlicht Karriere?
Ich denke, dass das schon eher schlicht Karriere war oder Chancen, die sich ergeben haben, die ich dann genommen habe, vielleicht auch manchmal einfach wahrgenommen habe, weil sie sich ergeben haben und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch besser nicht wahrgenommen hätte, weil der Eindruck der Unruhe und des unglaublich schnellen Wechsels oder der unglaublich zügigen Abfolge von einzelnen Entwicklungsschritten, der ist ja schon richtig. Und irgendwann macht man dann auch die Erfahrung womöglich, also ich habe sie jedenfalls gemacht, dass das dann zu schnell sein kann. Insofern habe ich jetzt eine langsamere Gangart eingeschaltet und das spiegelt sich auch darin, dass ich jetzt hier tatsächlich so ein bisschen sesshaft geworden bin und sehr gern hier bin und immer noch keine Pläne habe zu gehen.
Also das ist auf die zwangsläufig erlernte Langsamkeit kommen wir dann auch nachher noch. Wie ist das denn? Das sind ja jeweils Berufe, die Sie ergriffen haben, die einfach sehr viel von einem erfordern, also auch sehr viel Leidenschaft. Mit wie viel Leidenschaft haben Sie sich jeweils reingestürzt in diese Jobs?
Mit sehr viel Leidenschaft und zwar ganz in dem Sinne, im positiven Sinne des Wortes, was Leidenschaft bei mir sozusagen auslöst. Ich finde das schon ein sehr schönes Empfinden, dass man sozusagen wirklich für etwas sich einsetzen mag, auch für etwas brennt, um dieses Wort zu benutzen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Wahrnehmungen von Leidenschaft, auch in der Philosophiegeschichte. Kant zum Beispiel konnte mit Leidenschaft gar nichts anfangen. Ich kann damit sehr viel anfangen und habe das auch immer sozusagen voll ausgelebt in den unterschiedlichen Berufen. Allerdings eben auch dann mit all der Belastung, die damit verbunden ist. Und das ist dann manchmal ja auch tatsächlich sehr anstrengend. Da kann es zumindest sein.
Ja, und diese neuen Berufe, die muss man sich ja auch jeweils zutrauen. Also ich stelle mir vor, so ein politisches Amt, da braucht es auch viel Selbstbewusstsein. Haben Sie das?
Also ich habe da tatsächlich nicht genug drüber nachgedacht, glaube ich, damals, als ich 2001 bei Wolfgang Clement als Regierungssprecherin angefangen habe. Ich habe schon gedacht, huch, das ist jetzt ja doch nochmal ein Schritt und hatte auch ein bisschen Muffensausen vor der ersten Pressekonferenz, auf der ich vorgestellt wurde. Aber ich habe eigentlich gedacht, ja, das wird schon gehen. Und wenn ich heute so im Rückblick darauf schaue, dann denke ich, ich hatte sehr viel intuitives Selbstbewusstsein, weil man hätte sehr viel mehr Zweifel haben können. Und die Situationen, die ich zum Teil dort in der Zeit erlebt habe, die waren auch schon schwierig. Also Politik kann ja ein sehr hartes Geschäft sein, auch ein sehr undankbares und zähes Geschäft sein, wo man auch als Person schnell in den Fokus gerät für Dinge, die man gar nicht selber initiiert hat, sondern die man einfach nur repräsentiert, für die man nach außen politisch steht. Das sind alles Erfahrungen gewesen, über die ich am Anfang nicht nachgedacht habe. Hätte ich es getan, hätte ich den Schritt vielleicht nicht gemacht.
Haben Sie auch ans Scheitern gedacht mal? Hatten Sie Angst vorm Scheitern?
Nein, Angst vorm Scheitern habe ich, glaube ich, so nicht erlebt. Ich habe schon darüber nachgedacht, nach einer Weile in der Politik zum Beispiel, dass das, glaube ich, nicht meine Lebensaufgabe wird, dass ich fürs Politische nicht an allen Stellen geschaffen bin, weil ich nicht gut darin bin, eine Linie zu vertreten, wenn ich sie beispielsweise nicht für vernünftig halte. Das ist auch was Ähnliches, was Sie im Beratungsgeschäft manchmal erleben, dass Sie einen Kunden vor sich sitzen haben, der idiotisches Zeug von sich gibt und als guter Berater müssen Sie dann sagen, das ist sehr klug, was Sie sagen, trotzdem könnten wir nochmal über diese oder jene Variante nachdenken, das liegt mir nicht so. Ich sage dann unter Umständen auch, das ist kompletter Schwachsinn, den Sie erzählen und das tut nicht gut, weder in der Politik noch im Beraterwesen. Insofern habe ich einfach irgendwann für mich festgestellt, es gibt möglicherweise andere Berufe, die mir eher liegen und die Wissenschaft mit einem großen Maß an Freiheit, auch in dem, was man dort denken und tun kann und wie man sich intensiv mit Themen auseinandersetzen kann, liegt mir da einfach mehr.
Sie haben vorhin schon erwähnt, Sie haben für den Ministerpräsidenten Wolfgang Clement gearbeitet. Der ist dann berufen worden nach Berlin, wurde Arbeits- und Wirtschaftsminister in der Regierung Schröder. Und dann kam ein neuer Ministerpräsident, für den Sie gearbeitet haben, dessen Namen darf man in der Schweiz eigentlich gar nicht so richtig aussprechen. Das war dann Peer Steinbrück. Das ist ja hier so eine Art deutscher Buhmann. Wie haben Sie ihn denn kennengelernt? Ist er anders als die Klischees, die man hier von ihm hat?
Also ich denke zunächst mal, dass die Schweiz ein liberales Land ist und dass man da alle Namen aussprechen können sollte. Ich tue das auch, wenngleich ich natürlich schon auf Reaktionen gestoßen bin, die Sie jetzt mit der Überlegung auch sozusagen angedeutet haben und mir das auch beispielsweise beruflich nicht immer geholfen hat, dass ich mal für Peer Steinbrück gearbeitet habe. Das finde ich schwierig, weil ich weder von Sippenhaft viel halte, noch von der Tatsache, dass man einen Menschen nach einer Bemerkung beurteilt und auch nach zweien. Ich habe ihn kennengelernt, da war er in der Regierung bei Ministerpräsident Wolfgang Clement erst Wirtschafts- und dann Finanzminister. Also ich habe die ganze Zeit mit ihm zusammengearbeitet, dann auch als Ministerpräsident. Das war eine sehr überraschende Wendung, als Clement nach Berlin gegangen ist und alles war etwas holterdiepolter. Ich habe auch zwischendurch nicht ganz gewusst, ob ich wirklich da überhaupt noch beibleiben will, aber es hat sich dann ergeben. Und ich habe Peer Steinbrück dann schätzen gelernt als jemanden, mit dem man sehr offen, auch sehr kritisch reden kann, der sehr klug an Dinge herangehen kann, dem manchmal seine Spontanität und sein nordischer Humor auch mal durchgehen kann. Aber ich habe immer sehr gerne mit ihm gearbeitet und unterhalte mich auch heute noch gern mit ihm, weil das einfach anregend ist und weil er eine Fähigkeit auch zur Selbstironie und zum Humor hat, die mir sehr liegt. Das ändert aber nichts daran, dass manche Äußerungen vielleicht nicht besonders geschickt gewesen sind. Darüber haben wir auch gesprochen und insofern sage ich das auch so ganz offen. Über Kavallerie zu reden in Bezug auf andere Länder sollte man vielleicht als Deutscher grundsätzlich nicht so unbedingt tun.
Ja, das hat ja nicht nur in der Schweiz Erregung hervorgerufen, sondern auch in Luxemburg zum Beispiel. Gerade die kleinen Länder sind da ganz besonders empfindlich. Ja. Ich sage jetzt mal einfach mal übergangslos Ihren ersten Musikwunsch an. Not Ready to Make Nice. Ein Wunsch, das ist von den Dixie Chicks, eine US-Country-Band, eigentlich, wie ich gelesen habe, die erfolgreichste Frauenband der USA gewesen. Was verbindet Sie denn mit diesen Dixie Chicks, Frau Meckel?
Die Dixie Chicks sind ein wirklich nahtloser Anschluss an das Thema Politik. Und nebst der Tatsache, dass ich die Musik sehr gerne mag, sind die Dixie Chicks ein Beispiel dafür, wie komplett unpolitische Musik politisch werden kann. Die Dixie Chicks haben die Erfahrung gemacht, dass sie mit diesem Album, wo sie sich gegen George Bush, den damaligen US-Präsidenten, wenden, extrem politisiert worden sind, auch angefeindet worden sind, was sich in leeren Konzertsälen, in einbrechenden Plattenverkäufen, in einem Boykott der ganzen Country-Radiostationen niedergeschlagen hat. Und das ist eine Erfahrung, die in einem Dokumentarfilm aufgearbeitet worden ist. Der heißt Shut Up and Sing, Halt's Maul und sing einfach weiter, übersetzt. Und diesen Dokumentarfilm habe ich irgendwann gesehen und fand ihn sehr faszinierend, weil man diese Wandlung von komplett unpolitischen Musikerinnen aus der Country-Szene zu Musikerinnen, die wirklich dafür einstehen, dass sie in der Lage und berechtigt sind, eine Aussage zu machen, wunderbar zeigt. Und der Satz, der Grundlage war, dass die Leadsängerin der Dixie Chicks bei einem Konzert gesagt hat, sie schäme sich dafür, aus Texas zu kommen, wo auch der US-Präsident herkomme, also George Bush, der ja die Kriege in der Welt führe. Und das hat sozusagen wie ein Schalter umgelegt. Und dieser Film dokumentiert das eben sehr, sehr schön. Und ja, ich habe mich damit intensiv beschäftigt, weil das eine schöne Musik ist und weil es eine gute Geschichte ist, an der man sehr viel lernen kann über die amerikanische Politik.
Still mad as forget. I'm not sure I could. They say time heals everything, but I'm still waiting.
Not Ready to Make Nice, der erste Musikwunsch von Miriam Meckel in der heutigen Ausgabe von Musik für einen Gast. Frau Meckel, wir haben vorhin über Ihre berufliche Karriere gesprochen. Sie waren immer sehr erfolgreich. Was ist denn für Sie Erfolg und wie haben Sie die Gegenseite, die ja dazugehört, nämlich den Misserfolg, kennengelernt?
Also ich glaube, Erfolg ist für mich irgendwas anstupsen zu können, wenn ich das Gefühl habe, es gibt ein Thema, was aufgegriffen werden muss, was diskutiert werden muss, was irgendwie eine Lösung braucht, neue Ideen braucht, und diesen Prozess in Gang zu setzen oder möglicherweise eine solche Idee einzuspeisen. Das ist meine Vorstellung von Erfolg. Deshalb habe ich es manchmal auch schwer mit den sehr strengen Publikationsvorschriften, die wir hier in der Wissenschaft haben, weil dadurch natürlich gesellschaftliche Relevanz gar nicht so schnell herzustellen ist, weil sie immer nur ganz wenige Leserinnen und Leser erreichen, und liege da näher am amerikanischen Modell, die nennen das so Public Intellectual, wo man wirklich auch gesellschaftsrelevante Themen mitgestaltet. Das finde ich schon gehört in die Aufgabe einer Wissenschaftlerin, ebenso wie die in einer Politikerin oder die eines Journalisten, einer Journalistin natürlich mit rein. Das ist so meine Vorstellung, und Misserfolg habe ich natürlich oft erlebt, indem ich versucht habe, was anzuregen, indem ich versucht habe, auch in der Politik neue Dinge voranzubringen, und das einfach gescheitert ist. Am Beharrungsvermögen von anderen, am Widerstand, an Interessenskonstellationen, vor allen Dingen natürlich ökonomischer Natur, die dann einfach dafür gesorgt haben, dass das nicht umgesetzt wurde.
Mhm. Erfolgreich sind auch einige Ihrer Bücher. Eins davon hat den schönen Titel Das Glück der Unerreichbarkeit. Das war damals ein Plädoyer gegen diese stetige Erreichbarkeit per Mail oder per BlackBerry oder iPhone oder sowas. Wie ist Ihre Analyse, sind wir zu diesem Glück der Unerreichbarkeit heute gar nicht mehr fähig?
Ich glaube zumindest, dass das schwieriger geworden ist, das Glück in dem Moment zu finden, der eben durch einen Außenreiz ungestört ist. Und da entsteht natürlich etwas. Also in vielen älteren Schriften nennt man das so schön Kontemplation. Das Wort habe ich in dem Buch auch nochmal wieder aufgegriffen, weil ich das Gefühl hatte, das darf man heute gar nicht mehr verwenden, weil das sofort so mit Faulheit, Müßiggang im negativen Sinne und so verbunden ist. Ist es aber gar nicht, sondern Müßiggang ist etwas sehr Sinnvolles, weil wir uns ja wieder aufladen müssen. Deshalb muss man auch schlafen. Ja, das ist also eine Regenerationsphase, die dazu notwendig ist, dass wir Dinge verarbeiten, dass wir nochmal nachdenken oder nochmal was prozessieren können und dann den Informationen, den Eindrücken, den Erfahrungen die Möglichkeit geben, sich wirklich zu setzen und Teil von uns zu werden. Und das wird immer kürzer heute. Die Abstände werden immer kürzer, in denen das möglich ist. Irgendwo klingelt, brummt, blinkt oder summt immer was. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, dass wir uns in Erinnerung rufen müssen, dass diese Momente der Ungestörtheit notwendig sind für uns selber, aber auch, wenn ich mal mit jemandem wirklich reden will, wenn ich mich jemandem oder auch einem Problem, einer Fragestellung, einem Buch wirklich zuwenden will, dann geht das nicht, wenn ich parallel das Handy in der Hand habe oder das BlackBerry oder das iPad, sondern ich muss dann wirklich mal nach außen abschalten, um nach innen anzuschalten für denjenigen oder für das Thema.
Also intellektuell haben Sie darüber gearbeitet und über diese Zwänge der hochtechnisierten Welt auch sehr viel nachgedacht, und trotzdem kam bei Ihnen selber irgendwann mal der Zusammenbruch. Sie hatten das, was man einen Burnout nennt. Sind Sie denn Ihren eigenen Erkenntnissen nicht gefolgt oder zu spät gefolgt?
Also wenn ich das heute rückblickend so betrachte, dann sage ich immer etwas zynisch, ich bin die typische Wissenschaftlerin, die alles großartig analysieren und theoretisieren kann. Nur wenn es dann um die Praxis im eigenen Leben geht, dann wird die Umsetzung schwierig. Ein bisschen ist das schon so, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber es ist natürlich so, dass die Kommunikationsmittel, die Beschleunigung durch Technik, die wir in unserem Leben erleben, nur ein Faktor von vielen ist. Also es gibt eine Menge andere Dinge, die dabei eine Rolle spielen oder bei mir eine Rolle gespielt haben. Meine Mutter ist damals gestorben, als ich gerade hier in St. Gallen war. Ich habe da eine Phase gehabt, wo ich unglaublich viel, fast jeden Tag hin und her geflogen bin, zwischen Zürich und Düsseldorf. Ganz neu hier war, das Institut umstrukturieren musste. Also das waren einfach Zeiten, wo dann auch keine Zeit für Trauer war und für Verarbeitung. Und dann gab es es eine Reihe von anderen privaten Schwierigkeiten, die dann irgendwie sich mit dieser permanenten Überlastung und der Reiserei zusammen zu etwas addiert haben, was dann irgendwann einen wirklich roten Stoppknopf in meinem Leben gedrückt hat.
Nun haben Sie diesen Zusammenbruch beschrieben in einem Buch, das ein Bestseller wurde, Brief an mein Leben. War dieses Schreiben darüber, war das schon der erste Schritt der Therapie?
Für mich wahrscheinlich schon. Ich bin nicht so sicher, wie mein Arzt das sehen würde. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Aber ich bin als Mensch besser darin, die Dinge zu beschreiben, im Wortsinne, als darüber zu sprechen. Irgendwann kann ich das auch, aber mir hat das sehr geholfen, weil ich da durchaus klarer für mich war, als ich das wahrscheinlich gewesen wäre, wenn ich mit Freunden darüber gesprochen hätte beispielsweise. Und das Buch ist natürlich auch nur ein Teil dessen, was ich aufgeschrieben habe. Das Buch war auch gar nicht als Buch gedacht, sondern ich habe einfach für mich szenenhaft immer wieder geschrieben, das, was ich erlebt habe, was mich bewegt hat. Und das habe ich dann irgendwann einigen sehr nahestehenden Menschen, meiner Freundin, meinem Vater, meiner Schwester gegeben und habe dann halt da Feedbacks bekommen, unter anderem, vielleicht könnte das andere Menschen zum Teil auch interessieren oder ihnen irgendwie helfen. Und daraus ist dann sozusagen nach langem Überlegen ein Buch geworden, sodass da also sehr viel mehr vorher passiert ist, als nachher in dem Buch zu lesen ist.
Warum, oder sind Sie nicht der Typ, warum haben Sie nicht nach so einer Krankheit einfach mal gesagt, ein Jahr Auszeit oder so?
Das habe ich im Grunde schon gemacht. Also ich war ja in der Klinik für einige Zeit und habe dann mir auch ein Sabbatical, was wir alle 7 Jahre einmal nehmen können, genommen, weil ich wusste, ich muss einfach nochmal raus. Und es ist halt schwer, zu Hause zu sein, im eigentlichen Umfeld zu sein und sich dann darin zu distanzieren von dem, was im Arbeitsprozess passiert. Weil der Arbeitsprozess für mich nicht ist, muss genervt 7 Stunden an irgendeinem Schalter stehen, sondern ich mache das ja schon gerne, was ich mache. Also die Distanzierung fällt dann einfach schwer. Und ich bin dann in die USA gegangen. Ich hatte dort so ein Forschungsstipendium am Berkman Center in Harvard und habe da tatsächlich nur gelesen und geforscht. Und das war für mich sehr, sehr hilfreich. Also da habe ich so nochmal einen großen Abstand bekommen können, sodass ich sicherlich eigentlich ein Jahr wirklich von meinem Berufsalltag und auch meinem sonstigen Alltag Distanz hatte.
Nehmen wir hier mal eine musikalische Auszeit, Frau Meckel. Enjoy the Ride haben Sie sich gewünscht von Mochiba. Das ist eine Trip-Hop, das kannte ich vorher auch nicht, eine Trip-Hop-Gruppe aus England. Was verbindet Sie mit diesem Lied?
Also Mochiba macht insgesamt eine sehr, sehr schöne Musik, die sehr entspannend, relaxed ist und die ich eigentlich über Jahrzehnte jetzt höre. Es gibt auch wunderbare Sammelalben, wo die ganzen Lieder drauf sind. Dieses Lied steht für mich wirklich stellvertretend für etwas, was ich jetzt auch aus der Erfahrung des Burnouts heraus mache. Wenn ich kann, ich bin sehr oft in den USA auf Konferenzen und versuche dann immer mir, wenn ich kann, ein Auto zu nehmen und so 3 Tage einfach durch die Landschaft zu fahren, mich treiben zu lassen. Sehr gerne im Südwesten von Texas entlang der mexikanischen Grenze, dort durch die Wüstenlandschaft. Das ist einfach für mich wunderbar. Und dieses Lied ist eines, was man dann hören muss. It's a room that's full of nothing, no blood on me.
Enjoy the Ride von Mochiba, gewünscht von Mirjam Meckel. Ich sauge alles in mich hinein, haben Sie in dem vorhin erwähnten Brief an mein Leben geschrieben. Sind Sie ein Informationsjunkie?
Ein bisschen bin ich das sicherlich, aber ich habe jetzt versucht, aus den Erfahrungen heraus der vergangenen Jahre mir so ein paar Verhaltensweisen ab und andere anzugewöhnen. Also bestimmte Phasen wirklich ohne Technik, ohne Input zu haben. Und wenn man das eine Weile lang konsequent durchzieht, dann geht das auch. Also
Sie
ich bin da heute
zu
besser.
Denen, die da man noch in der Warteschlange nach den Mails checken müssen oder so. Die sieht man ja manchmal an der Kasse stehen, die Leute, und müssen dann noch gucken, was habe ich für ein neues Mail gekriegt.
Ja, also das mache ich eigentlich nicht. Es gibt manchmal eine Situation, wenn wir einen Abgabetermin für irgendein Manuskript haben, also wo sowas mal passieren kann, aber eigentlich mache ich das nicht. Nee. Und ich finde das auch interessant, wenn man am Flughafen oder am Bahnhof und auch selbst hier einfach durch St. Gallen läuft, wie viele Menschen einem entgegenkommen und man wirklich aktiv selber ausweichen muss, weil die gar nicht mehr sehen, wo sie hinlaufen. Sie gucken aufs iPhone oder aufs Smartphone, was sie in der Hand haben, und rennen wie hypnotisiert das Kaninchen hinter der Schlange hinter ihrem Telefon her. So sieht es jedenfalls aus.
Es ist ja auch irgendwie merkwürdig, wir müssen immer zu jeder Zeit alles wissen. Das bringt uns ja nicht wirklich weiter, oder?
Nee, es bringt uns nicht weiter, und ich glaube inzwischen auch nicht mehr, dass wir wirklich immer alles wissen müssen, weil ich zunehmend bemerke, dass ich, wenn ich mal wirklich Urlaub mache, auch nichts wirklich verpasse, dadurch, dass ich dann mal 2 Wochen abgeschaltet bin. Und das mache ich doch auch konsequent. Wenn ich in Sommerferien fahre, dann schreibe ich eine automatische Antwort in meine E-Mail rein. Ich bin nicht zu erreichen, und bitte melden Sie sich nach dem so und so vielten wieder. Ihre E-Mails werden leider bis dahin auch nicht gelesen. Ja? Und dann haben alle möglichen Leute gesagt, das kannst du doch nicht machen und so. Und das habe ich letzten Sommer wieder konsequent gemacht. Und dann gibt es einen Abwesenheitsassistenten, der dann eine Zusammenfassung sendet, von der Software eben. Und die hieß bei mir, Sie haben in Ihrer Abwesenheit 3.846 Mails bekommen. Ja, da muss ich schon mal erstmal sagen, wenn im Juli alle Menschen in Urlaub sind, warum kriege ich 3.846 Mails? Was soll das eigentlich? Ich habe die nicht angeguckt, und nachdem ich wieder da war, hat es exakt 3 Rückfragen gegeben, da hat mir jemand dann geschrieben, ich hatte mich schon mal gemeldet, die waren aber weg, wollte fragen, ob sie einen Vortrag halten können hierzu oder so. Also es passiert auch gar nicht so viel. Es ist auch eine zum Teil wirklich virtuelle, konstruierte Beschleunigung, wo wir glauben, wir würden was verpassen, wenn wir nicht jede Sekunde sofort in allen Daten und Informationsströmen drin sind.
Ist sowas jetzt eine Konsequenz gewesen aus Ihrem Burnout, dass Sie gesagt haben, also ich schalte jetzt einfach mal den Abwesenheitsassistent ein?
Ja, also das ist eine Konsequenz. Ich bin auch sehr viel rigoroser einfach im Ignorieren von E-Mails, also beispielsweise Rundmails, auch von Studenten, die dann sehr geehrter Herr Professor Meckel schreiben, wo ich schon mal weiß, da hat es niemand dazu gereicht, die Geschlechtsanpassung in der Anrede vorzunehmen. Da reagiere ich gar nicht drauf. Oder Menschen, die sozusagen so kommunizieren, dass sie ihr gesamtes Problem oder ihre gesamten Anliegen erstmal auf mich abwälzen, anstatt mir irgendein Angebot zu machen, wenn sie was von mir wollen, das ignoriere ich einfach. Ja. Weil ich finde schon, dass man auch Höflichkeitsregeln, die wir ja auch in der persönlichen Kommunikation irgendwie erlernt haben sollten in unserer Sozialisation, dass man die auch auf elektronische Kommunikation übertragen kann. Und dazu gehört, dass ich mir Gedanken mache, wenn ich an jemanden schreibe, was möchte ich von demjenigen? Und das so fasse, dass der darauf antworten kann und dass ich nicht einfach dem sozusagen Kübel von Sachen auf den Tisch kippe und sage, guck doch mal, was du dir daraus nehmen willst und dann bereite es mal für mich auf. Also so geht es einfach nicht.
Nun ist dieses Aufsaugen, von dem wir vorhin gesprochen haben, das hat ja auch was mit Lebensgier zu tun. Das ist ja nicht an sich etwas Schlechtes. Wie schaffen Sie das? Auf der einen Seite sagen Sie also Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Auf der anderen Seite wollen Sie wahrscheinlich diese Lebenslust und Lebensgier auch ausleben. Das ist ja ein Pfad, den Sie irgendwie finden müssen dazwischen.
Das stimmt. Das möchte ich natürlich schon. Ich bin ein neugieriger Mensch. Ich bin auch, glaube ich, ein aktiver Mensch. Es gab Phasen zwischendurch nach dem Zusammenbruch, wo das gar nicht mehr so war, wo ich mich also auch selber nicht erkannt habe und, glaube ich, auch mein Umfeld nicht. Das hat sich jetzt Gott sei Dank wieder verändert und trotzdem kann man auch das Leben aufnehmen, ohne dass man wie eine Furie durch dasselbe hindurchfährt. Also das Lied, das wir gerade gehört haben, hat ja diesen wiederholten Satz oder den Refrain eben, stop chasing shadows, just enjoy the ride. Also lauf nicht immer oder ras nicht immer den Schatten hinterher, sondern genieß sozusagen die Fahrt, den Lauf der Dinge. Und das ist etwas, was ich, glaube ich, jetzt besser kann, wo ich einfach sage, ich könnte jetzt 20 Dinge machen, muss ich aber nicht. Ich mache einfach zwei und dann schaue ich mal, wohin mich die Dinge treiben und was sich aus den Zweien ergibt. Und das ist schon eine unterschiedliche Herangehensweise im Leben genießen oder Leben aufsaugen, als ich das früher hatte.
Ist so ein Zusammenbruch, wie Sie ihn erlebt haben, trägt er auch dazu bei, dass man über die Endlichkeit des Lebens anfängt nachzudenken? Sie sind erst in den 40ern, aber trotzdem irgendwann fängt ja jeder mal an, darüber nachzudenken.
Ich glaube schon, dass das dazu beiträgt. Wobei ich habe relativ früh darüber angefangen nachzudenken, weil ich leider eine Reihe von Erlebnissen hatte aus meinem jugendlichen Freundeskreis schon, wo Menschen sich das Leben genommen haben. Da fangen sie dann automatisch früher an, darüber nachzudenken. Und das ist auch ja ein schwieriges Thema, weil es, glaube ich, unterschiedliche Phasen im Leben gibt, wie man damit umgehen kann. Als Kind habe ich das gar nicht verstanden, was da passiert eigentlich. Als Jugendliche fand ich das sehr bedrohlich und auch eine komplett aus der Bahn werfende Erfahrung. Heute denke ich, das gehört dazu. Und man kann darüber auch sprechen, man kann darüber auch sehr schön sprechen, weil es letztlich darauf hinausgeht, dass ein Leben für uns Menschen, ohne dass es die Idee von Tod und auch die Realität von Tod gäbe, gar nicht vorstellbar wäre. Denn wir brauchen ja immer irgendwie, wir leben ja in Gegensätzen, ja, so wie der Tag aus der Abwesenheit von Nacht entsteht und Glück dann ist, wenn Unglück nicht ist oder umgekehrt, so brauchen wir halt diese Gegensätze. Und wenn das Leben endlos wäre, dann glaube ich, würden wir alle einfach so implodieren und vor uns hin vegetieren, weil dann hat man gar keinen Rahmen mehr, in dem man irgendwas tun kann.
Trauern Sie manchmal Dingen nach, die Sie nicht gemacht haben? Also ich habe mal gelesen, Sie wären zum Beispiel gerne China-Korrespondentin geworden. Trauern Sie dem nach?
Nee, nachtrauern überhaupt nicht. Ich denke da manchmal dran und ich muss noch heute sagen, das wäre was Spannendes und wenn irgendwer es mir genau, ja. Wenn es mir jemand anbieten würde, würde ich vielleicht tatsächlich darüber nachdenken, nochmal wieder einen ganz anderen Prozess einzuschlagen oder Weg einzuschlagen. Aber Trauer ist das nicht. Das hat sich einfach anders ergeben. Ich mache das, was ich mache, sehr gerne. Aber das war eine Idee. Ich fand das ganz toll, mir vorzustellen, dieses sich unglaublich rasant verändernde, spannende Land China mit all den Problemen, Problemen, die wir unter Demokratiegesichtspunkten haben und so, das anzuschauen und zu versuchen zu vermitteln, was da passiert, das war schon eine Traumvorstellung von mir.
Jetzt kommen wir musikalisch erstmal in Ihre Heimatstadt nach Düsseldorf zurück. Die Pioniere der elektronischen Musik, die Band Kraftwerk, haben Sie sich als nächstes gewünscht, Frau Meckel. Kennen Sie die oder was fasziniert Sie an dieser elektronischen Musikform?
Also zum einen, nebst der Tatsache, dass die Band aus Düsseldorf kommt und so ein klein bisschen Lokalpatriotismus auch sein darf, habe ich die Musik tatsächlich intensiv gehört. Also das Lied, das wir jetzt gleich hören, das Model, ist ja von Anfang der 80er Jahre, da war ich so 15, das war die Hochzeit, wo wir begonnen haben auszugehen, wo Kraftwerk eben dann wirklich cool und hip war und wozu getanzt wurde, was auf jeder Party lief. Das ist so meine ganz persönliche Geschichte. Das andere ist aber, dass Kraftwerk eine sehr interessante Geschichte hat, auch in der Beeinflussung der ganzen Diskussion rund um Computer, um die Verschmelzung von Menschen und Maschinen. Und damit beschäftige ich mich ja durchaus auch wissenschaftlich. Das fasziniert mich einfach. Und da ist diese Band sehr innovativ gewesen, auch mit den Bühnenshows, die sie gemacht haben, mit den Musikvideos, die sie gemacht haben. Und das hat mich immer schon fasziniert. Und da gab es also so einen roten Faden, der von damals, von der Musik Kraftwerks bis heute eigentlich in meine Arbeit geht.
Thank you.
die deutsche Band Kraftwerk, gewünscht von der St. Galler Professorin und Kommunikationswissenschaftlerin Mirjam Meckel in Musik für einen Gast auf DRS2. Frau Meckel, Sie beobachten nicht nur das Medium Fernsehen beruflich, sondern Sie haben selber früher auch viel Fernsehen gemacht oder machen es auch teilweise noch. Auch gleich nach dem Studium haben Sie fürs Fernsehen gearbeitet. Was fasziniert Sie denn an diesem Medium?
Ich habe das für mich entdeckt, als ich angefangen habe, so in den Journalismus zu kommen und dann irgendwann beim WDR gelandet bin, in der Nachrichtenredaktion, weil ich einfach Geld verdienen musste, um mir mein Studium zu finanzieren. Und dann habe ich gemerkt, dass das Arbeiten mit Bildern mir irgendwie schon sehr liegt, dass man damit spannende Sachen machen kann, die weit über das hinausgehen, was ich selber immer gedacht habe, nach dem Motto, ich bebildere eine Nachricht. Das ist das eine. Das andere ist, dass man wirklich Geschichten erzählen kann, dass man unterschiedliche Tonalitäten, Ironie, Humor und all solche Dinge damit vermitteln kann. Und das lag mir irgendwie. Das hat dann gut funktioniert. Ich habe da großen Spaß dran gehabt und deshalb bin ich da irgendwie beim Fernsehen hängen geblieben.
Es gab ja mal das berühmte Buch von Neil Postman, die Fernsehkritik. Wir amüsieren uns zu Tode. Gilt das heute nicht mehr?
Nee, wahrscheinlich mailen wir uns heute zu Tode oder simsen oder twittern uns zu Tode. Ja. Das ist, glaube ich, jetzt eher die entscheidende Frage.
Ja, das ist auch ein Thema Ihres neuesten Buches Next. Da beschreiben Sie fiktional die feindliche Übernahme des Menschen durch die digitale Maschinenwelt. Muss man heute eher sagen, ja, wir googeln uns zu Tode irgendwie?
Also auf jeden Fall leben wir ja zum Teil wirklich in diesem Netz. Ich glaube, wir beide noch nicht so, weil wir so nicht sozialisiert sind. Ich habe meinen ersten Computer, ich glaube, 1985, 1986 bekommen. Das war ein 286er, der stürzte ständig ab und der Drucker quietschte und machte Krach und so. Also das sind ja heute Dinge, an die man sich schon nostalgisch, technologienostalgisch erinnert. Die jungen Leute heute wachsen mit all dem auf. Das heißt, die leben wirklich im Netz und da ist es natürlich schon wichtig zu gucken, welche Informationen kriege ich eigentlich, wo kommen die her, wer wählt die für mich aus. Und diese ganzen Mechanismen, die beobachten wir gar nicht mehr richtig, das wird für uns eigentlich unsichtbar. Das ist der Unterschied zu Neil Postman und der Kritik, die ich in Next formuliere. Beim Fernseher kann ich hingehen, ich sehe das Gerät und es gibt auch einen Unterschied zwischen mir und dem Gerät, eine Distanz dazwischen und ich kann das Gerät, da kann ich einen Knopf drücken, kann es ausmachen. Das Internet, da kann ich einen Computer ausmachen, aber inzwischen ist das Netz ja sozusagen wirklich in all unseren Lebensbereichen bis hin zu der Prognose, dass wir bald sozusagen über Hirnimplantate die Schnittstelle in uns selbst haben werden, dann beobachten wir nichts mehr, wir können das gar nicht mehr unterscheiden von uns selbst und das ist eine andere Qualität, die ich da sehe in der Entwicklung der digitalen Vernetzung, als wir sie beispielsweise beim Fernsehen früher hatten.
Das heißt, wir können uns aus diesem globalen Netzwerk gar nicht mehr selber befreien.
Also das ist schon schwierig. Ich kriege beispielsweise bestimmt die Hälfte aller meiner Einladungen über Facebook. Wenn ich da nicht drin bin, kriege ich die einfach nicht. Da macht sich der Absender gar nicht mehr die Mühe, eine andere Verbreitungsmöglichkeit zu wählen und die Sachen auf anderem Wege zu mir zu kriegen. Ich habe ja gar keine Chance mehr, heute an manchen Verkehrsmitteln teilzunehmen, wenn ich nicht bestimmte elektronische Prozesse möglich mache. Ich muss mich in manchen Zusammenhängen einfach digital aktiv zeigen, um wirklich teilhaben zu können. Oder muss sogar mehr bezahlen dafür. Ne? Also, weiß nicht, kriegen Sie Ihre Kontoauszüge noch per Post geschickt? Normalerweise muss man das jetzt extra bezahlen. Das kriegt man alles digital. Insofern ist es schon so, dass wir bestimmte Zwänge auch haben, in diesem Netz aktiv zu sein und nicht sagen können, ich mache das nicht, verweigere mich dem.
Wenn wir jetzt mal Ihre letzten beiden Bücher zusammennehmen, also das eine ist die individuelle Geschichte, Burnout, totale Erschöpfung, und das andere ist die Fiktion, dass der quasi die Gesellschaft digital zusammenbrechen könnte. Ist das für Sie so eine Art roter Faden, den Sie da durchziehen?
Also ich habe das sicher nicht als roten Faden geplant, aber es ist schon ganz richtig, dass man eigentlich hier das gleiche Problem aus zwei unterschiedlichen Betrachtungsebenen sehen kann. Also einmal die individuelle eben bei Brief an mein Leben und dann eher die gesellschaftliche im Sinne eines digitalen Infarkts bei Next. Und der Mensch, der in meinem aktuellen Buch Next ja erzählt, was so mit ihm passiert ist, der ist ja auch zum Teil, ja, man könnte sagen, der ist ein bisschen depressiv oder er ist melancholisch, er trauert auch ein bisschen den Unterscheidungsmöglichkeiten, die es früher mal im wahren, realen Leben gab, nach. Und das sind alles so Erscheinungsformen, die man natürlich in der individuellen Erschöpfung auch findet, die sich dann nur anders ausdrücken.
Once in a Lifetime hören wir jetzt. Frau Meckel, Sie haben sich die US New Wave Band Talking Heads gewünscht Auch das Lied wird jetzt wieder eher sanft klingen, wie es ja überhaupt auffällt. Ihre Musikwünsche haben alle irgendwo was Beruhigendes.
Ich wollte Ihnen den totalen Stress nicht zumuten. Also dieses Lied von den Talking Heads finde ich sehr, sehr schön. Ich höre das auch heute. Ich höre die ganze Band heute noch sehr viel, obwohl es sie ja leider nicht mehr gibt. Aber die gehören halt zu der ganzen New Wave-Bewegung Anfang der 80er. Ich habe eben schon gesagt, da haben wir zu tanzen und auszugehen angefangen. Da hätte ich mir auch andere Sachen. Ich hätte mir auch die neue deutsche Welle wünschen können. Zum Beispiel die deutsch-amerikanische Freundschaft mit Tanz den Mussolini, auf den wir Pogo tanzten und wild durch die Räume sprangen. Aber ich dachte mir, das muss ich Ihnen und den Zuhörern vielleicht nicht zumuten.
And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, well, how did I get here?
Letting the days go by. Let the water hold me down. Letting the days go by. Water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime. Water flowing underground.
And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself, this is not my beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful wife.
Letting the days go by. Let the water hold me down. Letting the days go by. Water flowing underground. Into the blue again. After the money's gone. Once in a lifetime. Water flowing underground.
Same as it ever was. 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 Water dissolving and water removing. There is water at the bottom of the ocean. Under the water, carry the water.
Once in a Lifetime von Talking Heads in Musik für einen Gast, gewünscht von Miriam Meckel. Frau Meckel, Ihr Buch Next ist zwar Fiktion, wir haben das vorhin gesagt, sogar Science Fiction. Es prophezeit eine Zukunft, die ohne uns auskommen wird, ohne uns Menschen. Wie ernst zu nehmen ist denn Ihre Fiktion? Wie ernst nehmen Sie Ihre eigene Prophezeiung?
Also ich nehme sie nicht ernst in dem Sinne, dass ich jetzt wirklich glaube, dass wir schon mittendrin sind oder dass das automatisch so kommt. Aber ich beobachte halt, wie stark wir uns bestimmten Mechanismen, die hinter dem liegen, was im Internet passiert, ausliefern. Algorithmische Informationsauswahl zum Beispiel, personalisiertes Internet, die ganzen Fragen um Privacy und Datenschutz.
Mit dem Algorithmus.
Der Algorithmus ist im Grunde eine Rechenvorschrift. Mhm. Wenn Sie bei Amazon ein Buch vorgeschlagen bekommen, wenn Sie was bestellen wollen, Sie bekommen ein Buch dabei vorgeschlagen, dann ist das ein Algorithmus, ein Stück Software, das einfach aus dem, was Sie schon mal gekauft, bestellt haben, aus all Ihren Kontakten und Beziehungen im Netz für Sie ausrechnet, was für Sie gut sein könnte. Und das ist meistens ziemlich gut, was da als Vorschläge rauskommt, aber es bezieht sich immer nur auf die Vergangenheit. Also wir werden immer nur als Verlängerung unserer schon einmal getroffenen Entscheidungen verstanden und das bedeutet, dass wenig Neues in unser Leben kommt. Und diese ganzen Mechanismen sind welche, die ich beobachte und wo ich denke, wenn es immer so weitergeht, dann sind wir irgendwann wirklich von wesentlichen menschlichen Parametern befreit. Also dann kann man sich fragen, wo bleibt denn unsere Freiheit, wo bleibt denn unsere Individualität, was ist noch menschlich an uns im Sinne von Gefühlen, die in unserem Leben eine Rolle spielen. Und das hat mich schon sehr beschäftigt, als ich das Buch geschrieben habe und es ist ja einfach ein Denkanstoß, der im Grunde dazu führen soll, dass man eben jetzt darüber nachdenkt, damit es nicht so kommt.
Wenn es denn trotzdem so kommen sollte, denn die Dinge entwickeln sich ja immer schneller. Es findet ja keine Verlangsamung statt in diesem ganzen Informationsmarkt, sondern es wird immer schneller. Kann man sagen, wir stehen gewissermaßen am Anfang des Endes?
Naja, wir stehen zumindest am Anfang einer wirklich tiefgreifenden Veränderung unserer Welt. Wenn ich so mitbekomme, auch wie Politiker oft über das Internet reden, dann reden die darüber, als sei das eine Kommunikationsplattform, ja, ein Netzwerk allein. Und das ist, glaube ich, falsch. Ich glaube, dass das Internet die neue Infrastruktur unseres Lebens ist. Und es wird alles digitalisiert werden. Von der Kommunikation, die wir mit unserem Toaster, unserer Kaffeemaschine morgens haben, bis hin zur Sicherheit des eigenen Hauses, der eigenen Wohnung, die gesamten Geldtransfers, alles, was passiert, ist heute auf Technik basiert und wird noch mehr darauf basieren. Und wenn wir uns dann angucken, wie die kurzfristigen Prognosen lauten, IBM gibt immer am Ende eines Jahres die sogenannten 5 in 5 Prognosen für die nächsten 5 Jahre. Im Dezember 2011 ist das Neue rausgekommen und da lautet eine Prognose, Mind Reading is no longer Science Fiction. Gedankenlesen ist nicht mehr Science Fiction. Das bedeutet, dass Computer und der menschliche Geist auch zusammenwachsen werden. Und ich bin wirklich erschrocken in dem Moment, als ich diese Prognose gelesen habe, weil ich mir für mein Buch Next ein Beispiel ausgedacht habe, als ich auch darüber geschrieben habe und habe gesagt, wir haben dann keine Telefone mehr in der Hand oder müssen keine Knöpfe mehr drücken. Wir haben einen Chip im Kopf, wir denken daran, jemanden anzurufen, dann kriegt der irgendein Hirnsignal und dann entweder redet er mit mir sofort oder ich gelange auf die Mailbox, wenn der denkt, ach nee, nicht schon wieder die. Ja? Und genau das Beispiel nimmt IBM und sagt, so wird es passieren. Du brauchst kein Gerät mehr, du brauchst keinen Knopf mehr zu drücken, du denkst einfach an jemanden, schon sprecht ihr miteinander. Dann dachte ich, wow, das ist jetzt wirklich mal fix. Ja, Ende 2010 ausgedacht, Ende 2011 schon in der Prognose für die nächsten 5 Jahre der Computertechnologie. Das finde ich bemerkenswert.
Mhm. Wir sind also in der Situation des Zauberlehrlings, der irgendwie den Ausweg selber nicht mehr findet. Hat sich die Menschheit nicht doch irgendwie jedes Mal wieder herauswursteln können aus solchen Situationen?
Das stimmt. Ich hoffe natürlich auch, dass das diesmal so ist. Ja. Ich glaube nur eben, dass dieser Beobachtungsunterschied wichtig ist, den ich eben im Unterschied der Fernseher und das Internet versucht habe zu erklären. Den Fernseher können wir sehen, der ist außerhalb von uns, das ist ein Gegenstand, den können wir ausdrücken. Beim Internet ist das irgendwann schwierig, wenn das ganze Leben vernetzt ist, da kommen wir eigentlich nicht mehr raus. Und ich kann immer so ein bisschen nachvollziehen, dass die Techniker oder die Ingenieure sagen, das stimmt doch nicht, die Technik ist doch irgendwie neutral, die macht ja gar nichts. Das ist wahr, aber wir machen was mit der Technik und manchmal überlegen wir uns nicht so richtig, was wir damit machen. Und bevor man so in so Prozesse reinkommt, wo am Ende dann plötzlich die Überraschung steht, dass wir eben nicht mehr rauskommen, wie Goethes Zauberlehrling in der gleichnamigen Ballade, sollte man sich klar machen, wenn ich sozusagen den Besen in den Wassereimer verwandelt habe, wie in der Ballade, dann muss ich auch wissen, wie ich das wieder zurückdrehen kann, sonst werde ich irgendwann überschwemmt. Das ist die sehr einfache Schlussfolgerung daraus.
Reden wir zum Schluss der Sendung nochmal kurz über die Zukunft, die noch bleibt. Sie haben schon sehr viel beruflich gemacht. Wir haben das am Anfang ja auch aufgezählt. Gibt es irgendwas außerhalb all der bisherigen Tätigkeiten, was Sie einfach gerne auch nochmal tun würden?
Nö, ich bin im Moment sehr zufrieden und sehr glücklich. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre irgendwo in der Wüste ein kleines Häuschen zu haben und dann ab und zu mal für ein paar Monate dahin zu gehen und mal wieder irgendwie in Ruhe zu schreiben, so ganz ohne äußere Einflüsse.
Ohne Internet und ohne andere Anschlüsse.
Genau.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Meckel. Danke auch für Ihre Musikwünsche. Zum Ausklang gibt's jetzt nochmal Jazz. Wir hören Chet Baker mit But Not For Me.
The writing stones of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. I hold less a lackaday, although I can't dismiss the memory of her kiss. I guess she's not for me.
Thank you.
Chet Baker, Not For Me, der letzte Musikwunsch der St. Galler Kommunikationsprofessorin Miriam Meckel. Miriam Meckel war zu Gast in der Sendung Musik für einen Gast. Gastgeber Hans-Jörg Schulz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.